Gato, frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Vielen Dank, wünsche ich dir und allen Zuhörern auch.
Die erste Folge im neuen Jahr, Alter. Was für eine besondere Folge gleich, oder? Und es geht rasant los. Was glaubst du eigentlich, steht heute im Mittelpunkt? Ich meine, im Januar haben wir 5 Spiele und eigentlich müsste es nur ums Sportliche gehen, aber der HSV hält keinen Winterschlaf. Glaubst du, wir reden heute mehr über politische Entscheidungen, Aufsichtsrat,
du meinst
Sportvorstand, oder meinst du, wir reden eher über das Sportliche heute?
Also am liebsten hätte ich natürlich jetzt geredet, wie wir denn dieses Jahr noch europäisch spielen könnten, die Rückrunde aussehen muss, damit wir noch irgendwie Achter oder sowas werden. Aber ich glaube, unser ehemaliger Sportvorstand Kunz, der nicht mehr da ist, wird vielleicht doch eine kleine größere Rolle in dem Podcast einnehmen, denn da lohnt es sich auf jeden Fall mal Revue passieren zu lassen.
Und das sind wir unseren Hörern auch schuldig, weil sie sind immer neugierig, sie schreiben uns, sie sind neugierig, sie wollen von uns informiert werden und ich glaube, das
wir
haben
sind auch neugierig und Achtung Spoiler, ich glaube ganz mit der Meinung, die in den Gazetten steht, gehen wir nicht überein.
Das stimmt.
Was das ganz genau bedeutet, warum Muchel heute nicht da ist und ob Pia auch noch gleich kommt, das werdet ihr gleich erfahren. Und jetzt haue ich erstmal das Intro raus. Pia, ah, guck mal, es läuft
Kai.
Schon. Machen wir nochmal neu.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von
und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr 2026 von HSV,
meine Frau!
Kai ist mit dabei, er lässt sich das nicht nehmen, die erste Folge mit dabei zu sein. Ich, Gato, auch Pia ist im Stau, Schnee, alles und so weiter und so fort. Ich glaube du auch, aber besonders ich muss gleich los. Meine Frau ist nämlich krank und ich sollte eigentlich schon den Podcast nicht aufnehmen. Es gibt auf jeden Fall Ärger, wenn ich nach Hause komme, denn sie ist sehr gestresst mit dem Kind, nicht ganz zu Unrecht, aber...
Ganz viele sind ja im Moment krank.
Aber was soll ich sagen, HSV, meine Frau.
Ja. Und Muchel ist auch krank und...
ja, der ist leider krank, das ist super schade, dass
er heute nicht mit dabei ist. Spoiler, es gibt noch eine spannende News zu Muchel heute.
Ja.
Also bleibt dran, dann erfahrt ihr auch das.
Dann erfahrt ihr, was Freitag passiert.
Ja.
Nicht nur bei Muchel, sondern bei Abschlag und wahrscheinlich auch in den deutschen Charts.
Genau.
Ja. Wir gehen chronologisch vor. Es ist, das Sportliche stellen wir hinten an. Da haben wir Zugänge, Abgänge. Was passiert im Sturm? Was passiert bei den ganzen Spielern? Daniel Perez. Es gibt ganz viele
ein Januar
Sachen.
Voller Spiele, voller Highlights.
Herrlich. Da freue ich mich schon drauf. Erstmal ist jetzt aber der Sportvorstand, Stefan Kunz, ist nicht mehr da und Erik Huber, der bei uns ja auch zu Gast war, ist jetzt alleiniger Vorstand, aktuell der Boss vom HSV, könnte man so betiteln und ich glaube Kunz ist, so war es in dem sehr, sehr kurzen und knappen Statement, hat der HSV geschrieben, aus persönlichen Gründen. Ich weiß jetzt nicht genau den genauen Wortlaut, also es ging irgendwie auch ein bisschen vielleicht um persönliche Gründe im engeren Umfeld und mehr wollte irgendwie Kunz auch nicht preisgeben. War es dann wohl überraschend, dass man sich auf eine Auflösung geeinigt hat. Und das ist erstmal so Stand der Dinge, dass er nicht da ist, dass es wohl, ja, überraschend kam. Da wünsche ich mir natürlich erstmal alles.
Da gilt auch erstmal die Unschuldsvermutung, ne? Und solange man das Gegenteil nicht beweisen kann, Disclaimer direkt vorab, ne? Alles, was wir hier sagen, sind Thesen, Herleitungen, Vermutungen.
Das ist ja das Schöne, dafür ist so ein Podcast da, wir können einfach mal frei raushauen, was wir darüber denken. Ich glaube, wenn wir bei einer Zeitung arbeiten würden, wäre das Ganze schon ein bisschen schwieriger, aber wir können einfach mal hier frei mit euch über alles reden.
Also nagelt uns nicht rechtlich darauf fest, aber so viel möchte ich dann auch vorab verraten, um dann zum Ernst der Sache zu kommen. wir müssen uns jetzt auch nicht, also es ist ja schon bekannt, dass wir auch sehr nah am HSV sind, diverse Quellen haben und uns das jetzt nicht ausdenken, sondern dann auch uns Feedback von diversen Fans, Mitarbeitern und auch engen Umfeld holen und dann eben auch unsere Meinung hier gesammelt kundgeben.
Richtig, richtig, richtig.
Also sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass
Kunst,
wir das hier machen, ja.
Als dann die Freistellung kam, war es ja für alle irgendwie so total überraschend, so, hä, was, wow, Kunst, derbe, krass, und dann sickerten schon so die ersten Sachen durch, irgendwie so ein ganz bisschen so, hab das so ganz, also ist natürlich jetzt immer mies, ne, weil, also, wenn, also, was ich gerade sagen wollte, ist so, ja, wenn es vielleicht nicht nur so ganz dieses, man einigt sich, weil es im persönlichen Umfeld von Kunst irgendwas passiert ist, sondern auch eher, ich sag jetzt mal, man war vom HSV jetzt nicht, also auch eher froh, dass es so passiert ist. Wenn das natürlich jetzt alles nicht stimmt, die Vermutung, ist es super bitter, aber wir hauen es jetzt mal raus, also null soll jetzt irgendwie gegen Kunst sein, aber was man so irgendwie gehört und vermutet hat, ist halt vielleicht auch, dass er auch ein bisschen, also gegangen wurde. Es war jetzt nicht so, dass Kunst kam. Übrigens, oder ich, ne, so sorry, lass das mal auflösen und dann alle so, ja, okay. Es gab ja schon so einen Bildartikel dazu.
Genau, den fand ich auch ziemlich passend. Also jetzt, ich finde es ein bisschen polemisch, ne, wenn so geschrieben wird, nirgendwo wird so viel gelogen wie auf Beerdigung und auf bei Verabschiedung. Aber was schon weniger polemisch ist, dass die auf der Homepage die Nachricht natürlich mit Dürren und eiskalt formuliert wurde. Auch das Bild, kein lachender Kunst. Da wurde sich schon, das war schon in der Kommunikation sehr kurz und kalt und keiner hat da irgendjemandem nachgetrauert. Und da muss ich sagen, zu Recht sind da die Ersten dann stutzig geworden, ob das dann wirklich so ein dankbarer und herzlicher Abgang von beiden Seiten war. Ich bin auch der Meinung, habe auch gehört, dass da wirklich einvernehmliche Einigung, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, wenn ich davon ausgehe oder mal einfach mal in den Raum stelle, dass diese einvernehmliche Einigung eher so aussah, dass Kunz nichts bekommen hat an Entschädigung und der HSV ihn einfach mal so im Einvernehmen freigestellt hat, ohne ihm noch etwas auszuzahlen.
Man stelle sich mal vor, Berlin-Polzin wäre jetzt so gegangen sozusagen, sorry, ich also möchte ja nicht weiter drüber sprechen, aber so familiär alles Gute, da würde man auch wahrscheinlich überschwinglich sagen und vielen Dank und nochmal die besten Momente und Highlight und wir wünschen dir alles Gute und ein Bild oder eine ganze Bildergalerie und was weiß ich, ne? Das war so ein bisschen so, das wäre so wahrscheinlich das Gegenteil von dem HSV-Post jetzt und auch Kunst war sehr, sehr kurz, auch kein Dank an das Team, an die Geschäftsstelle und so. Also es war sehr von beiden Seiten dann genau. Halt so, wo man dachte so, wenn man das jetzt so drehen will, wie eine Statistik bei Transfermarkt, so der Marktwertentwicklung zwischen Kunst beim HSV oder Kunst, unter Kunst ist HSV aufgestiegen und so. Man könnte das ja auch so ganz objektiv sagen, so, also der hat ja unfassbare Arbeit geleistet. Warum ist denn jetzt hier so eine Kühle im Raum?
Genau.
Aber siehst du
mal. Aber, und das können wir ja auch belegen. Ich möchte aber trotzdem, um auch eine Objektivität zu gewährleisten, einmal erstmal mit einem großen Lob anfangen. Und zwar für alle Beteiligten bei dieser Situation. Und zwar fand ich, dass es schon krass für den HSV spricht, dass die Bild dann komplett überrascht wurde. Ja, also diese Story Kunst. Und da kann ich ja ganz ehrlich sagen, wir hatten da schon so gewisse Vorahnungen vorher. Also, es war dann schon so am 26. und in den Tagen davor hatte man schon so ein bisschen was durchsickern hören tatsächlich. Es gab auch schon lange so Bestätigungen, dass das der ein oder andere, darauf gehen wir später ein, mit Kunst vielleicht nicht so klar kam. Aber was ich sagen wollte, ist wirklich für alle Beteiligten, spricht auch für Kunst, für den Aufsichtsrat, gerade auch für die Presseabteilung des HSV, es ist eben vor dieser Trennung nichts durchgesickert. Ja, also, dass man die Königsdisziplin ist, ist immer, wenn der HSV etwas veröffentlicht und die Bildzeitung im ersten Moment von der HSV-Seite zitieren muss. Das war früher anders, da hat man sich ein Riesentheater gespart und auch der Zeitpunkt so, es jetzt nicht direkt vor den Spielen zu machen, es dann am, kurz vor Silvester zu kommunizieren. Das war schon, ich meine, vor Weihnachten wäre es auch noch schlechterer Stil gewesen, nach Weihnachten, nach Silvester wäre es jetzt noch präsenter gewesen. So hatte man die Hoffnung und Chance, dass das vielleicht so ein bisschen versickert jetzt über die Feiertage und so weiter. Also das war schon Lob an die an alle, die da beteiligt waren, dass man das eben erstmal so in den eigenen Reihen halten konnte. Damit muss man schon mal auch loslegen, finde ich.
Ich bin sehr gespannt, wenn du sagst, da muss man loslegen. Ich bin gespannt, was da ehrlich gesagt kommt. Wir haben uns auch gar nicht abgesprochen. Aber ja, das ist tatsächlich das Beste, weil who cares jetzt, was irgendwie in der Vergangenheit war. Es ist nichts rausgekommen. Und in der Zukunft, wenn jetzt auch den allergrößten Anteil irgendwie Klaus Koster an den ganzen Transfers hat und Kunst immer erst dazugekommen ist, wenn es ein bisschen konkreter worden ist, auch wenn, glaube ich, zum Beispiel David Selke auf Kunst Nacken geht, was ja sehr positiv war, ist der Verlust anscheinend verkraftbar. Aber bleiben wir nochmal bei Kunst. Es kam diese ganze Kommunikation, war doch so ein bisschen kühl, so ein bisschen strange vor. Und wenn man jetzt mal voraussetzt, dass es nicht nur die Geschichte ist mit dem privaten Umfeld, dass er gebeten hat, dass man sich dann daran einigt und der HSV, klar, blieb dann nichts anderes übrig, als sich dann so zu einigen. Wenn es nicht nur das ist, sondern auch irgendwie beim HSV man, ich sag jetzt mal, irgendwie froh ist, oder jetzt war ja auch die Frage, hat noch ein halbes Jahr Vertrag, verlängert man ihn jetzt, ja oder nein?
Lass mich darauf eingehen. Also erstmal muss man sagen, war das Anti-Kunstlager ja schon relativ groß. So, da wurde uns ja schon einiges zugespielt. Also es gab diverse Leute beim HSV, die sozusagen laut unserer Information eben die Zusammenarbeit mit Stefan Kunst nicht sehr geschätzt haben, die da irgendwie, die sehr kühl wirkte. Ich meine, Stefan Kunz war auch jemand, der zu uns, ne, wir haben ihn ja auch mal im Podcast eingeladen und angefragt, zu uns jetzt nicht gerade besonders offen war. Gut, das ist jetzt kein negatives Kriterium, aber ich glaube, dass man auch damals rausgehört hatte, dass er zum Beispiel vom Trainer Polzin sozusagen auch gar nicht so überzeugt gewesen war, dass da sein Favorit damals Bruno Labbadia war. Man hörte heraus, dass aus der Vergangenheit jetzt mal, um chronologisch vorzugehen, dass sowohl in Bochum als auch in Kaiserslautern man auch um seine Schwächen wusste und er ja auch mal selber gesagt hatte, er ist eben ein sehr ehrgeiziger, kühler Typ, so vielleicht dann manchmal auch ein bisschen zu egoistisch. Auf dem Spielfeld muss man das sicherlich manchmal auch sein, aber auch im Geschäftsleben wirkte das manchmal so. Und insofern wusste der Aufsichtsrat hoffentlich damals, als sie ihn installiert haben, was sie da bekommen. Und ja, es war dann sowohl, glaube ich, einige Spieler waren nicht so ganz happy mit ihm. Das gehört dazu. Es wird kein Sportdirektor in der Bundesliga oder keinen Vorstand geben, der jetzt bei allen beliebt ist. So, aber man hörte eben so, dass auch das Vertrauen von Anfang an nicht in den Trainer da war, sondern sich erst erarbeitet werden musste. Hatte ich ja schon erwähnt, Bruno Labbadia. Dann hatte man, also das Anti-Kunstlager war relativ groß und ehrlich gesagt, wenn das jetzt falsch ist, ne, Stefan Kunz ist nach wie vor herzlich eingeladen, hier immer herzukommen und das gerade zu stellen. Und aber es war ja auch nicht so, dass das Pro-Kunstlager dann irgendwie laut war und irgendwie uns gesagt hat, nee, so ist das alles nicht. Also wir haben ja auch gesucht und wir versuchen da ja auch immer objektiv zu sein. Und es war irgendwie selten der Fall, dass dann irgendwie gesagt wurde, nee, das stimmt alles nicht. Das Einzige, was ich sicherlich sehr positiv fand, das muss ich schon zugeben, war, dass Stefan Kunz eben aufgrund seiner sportlichen Erfolge in der Vergangenheit, finde ich, schon dem HSV so ein gewisses fußballerisches Gesicht gegeben hat. Und das fehlt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erhoffe ich mir jetzt auch. Also ich bin ganz klar im Lager, dass da jemand mit Fußballvergangenheit kommen muss. Natürlich muss der auch eine gewisse Kompetenz mitbringen. Aber ich finde schon, dass er den HSV dann schon so in der Presse, zumindest repräsentativ vom Standing her, ganz gut vertreten konnte. Da will ich ihm auch nichts vorwerfen, das hat er auch gut gemacht, aber intern war es wohl, glaube ich, auch mit den ganzen Verpflichtungen und der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle und allen schwierig, eckte er viel an. Und dann ist es eben so, dass wenn man dann so ein bisschen sowohl die Sympathien, glaube ich, so entwickelte sich das, nicht ganz auf seiner Seite hat von allen Lagern, als auch und dann aber trotzdem diesen Erfolg hat, dann kam es eben zu der Entscheidung, wollen wir jetzt mit Stefan Kunz verlängern oder nicht, so hatte ich das mitbekommen, das hatte ja auch die Bild geschrieben, dass jetzt Gespräche aufgenommen wurden. Und dann ist das Jahresende natürlich immer auch ein Moment, wo alle dann nochmal sagen, was hat ihnen gefallen und was hat ihnen nicht gefallen. So. Und ich glaube, da hat Stefan Kunz dann doch mehr Gegenwind bekommen. Ja, als so ein
Feedback-Gespräch stelle ich mir da unangenehm vor.
Ja, und ich glaube, da kamen dann so ein paar Sachen auf, die eben vorher so aufgrund des Erfolges so ein bisschen untergegangen sind. Und dementsprechend zieht man dann am Ende des Jahres aber gerne auch nochmal ein Fazit. Und ich glaube, das fiel dann doch etwas negativer aus, als man dachte. Und ja, dann war die Vertragsverlängerung, glaube ich, erstmal vom Tisch. So, das heißt ja nicht, dass sie dann hätte wieder aufkommen können im Januar, Februar, März. Aber da war schon mal so ein erster Bruch. So, und ich behaupte, dass wenn da dann noch ein bisschen Fehlverhalten links und rechts vielleicht, was die einen munkeln. Mich würde zum Beispiel tierisch interessieren, das wäre doch auch mal eine Frage, so finde ich ganz interessant von der Presse. Gab es da zum Beispiel schon eine Abmahnung oder so, ja? Oder gab es da schon ein Fehlverhalten? So, wenn der HSV sagt, nee, gab's nicht, dann ist das Thema vom Tisch. Wenn der HSV sagt, ja, werden sie nicht sagen, aber wenn sie sagen, ja, dass wir, entschuldigen Sie bitte, dass wir zu vertraglichen Angelegenheiten oder internen Angelegenheiten uns nicht äußern wollen, dann weißt du schon mal, sie wollen nicht drauf antworten, also liegt da eventuell was vor. Und ich glaube, dass sowohl, ja, dass da einfach einiges zusammenkam und man sich dann entschieden hat, eben mit Stefan Kuntz nicht weiterzumachen und dementsprechend dann, man dann intern geschaut hat, ist man gut genug aufgestellt, auch ohne Stefan Kuntz, und vielleicht zu der Entscheidung kam, dass man ohne ihn jetzt eigentlich auch ganz gut zurechtkommt, denn wenn Klaus Costa eigenständig viele Transfers macht, wenn die Mannschaft und der Staff sich vielleicht auch ohne Stefan Kuntz wohlfühlen, das sind alles Spekulationen, aber vom Hörensagen man dann im Aufsichtsrat der Meinung ist, dass vielleicht nicht immer alles glatt lief, dann und man andere eine unterschiedliche Meinung auch noch für die Ausrichtung für 2026 hat, dann kann es zu einer Trennung kommen, die nicht nur an familiären Gründen hängt.
Das, also ich glaube auch, man kann ja intern sagen, ja, wollen wir weitermachen, ja, nein. Und wenn man sagt, eher nein.
Das eine schließt übrigens das andere nicht aus. Es kann ja auch familiäre Gründe geben und diese internen Probleme. Ja,
genau. Es ist, also gar keine Ahnung mit den Familiengeschichten so, deswegen sage ich einfach mal, es stimmt. Aber wenn der HSV jetzt sagt, das ist das Einzige, wir wollen jetzt eine Trennung, dann, er hat ja noch Vertrag bis Sommer und er sagt, nee, ich will keine Trennung haben, dann kann der HSV sich nicht trennen, außer er zahlt jetzt irgendwie die 6 Monate oder er zahlt jetzt meinetwegen irgendwie eine Abfindung. Und wenn man jetzt sagt so, naja gut, okay, aber sie haben sich jetzt beiderseitig auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Pia ist angekommen vom Stau. Wir sind gerade Thema Kunst, sind wir immer noch da, die 17 Minuten. Wenn man jetzt sagt, man hat sich jetzt auf eine Vertragsauflösung geeinigt, sprich, zwischen den Zeilen heißt es vielleicht, er bekommt jetzt auch nicht mehr kein Geld, keine Abfindung mehr, dann muss der HSV ja irgendwas in der Hand haben, so dass man sagt, so, ey, okay, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich und wir einigen uns, weil ansonsten, warum sollte er auf Kohle verzichten vom halben Jahr? Ist jetzt ja auch nicht wenig. Das wäre so ein bisschen, wo ich sagen würde, kommt mir ein bisschen dann strange vor. Aber am Ende des Tages ist es für den HSV, ist jetzt für den Gossip ist es jetzt relevant, aber für den HSV ist es jetzt nicht mehr so relevant.
Und da kommen wir zum entscheidenden Punkt in meinen Augen. Also wir machen das ja nicht, weil wir Spaß am Stefan Kunz-Bashing haben, sondern in meinen Augen ist doch dann die entscheidende Frage weitergedacht, die auch relevant für den HSV ist. Wie gut, und das habe ich schon mal bei personellen Entscheidungen in Frage gestellt, wie gut ist eigentlich der Aufsichtsrat aufgestellt? Ja, und das ist immer wieder, einmal pro Jahr stelle ich das hier zur Debatte. Und da muss ich sagen, ist es für mich das Entscheidende, dass ich mir sage, und ich pick mir jetzt mal einen raus, den ich auch schon seit Jahren auf dem Schirm habe.
Oh, ich bin sehr gespannt.
Und das ist Frömming, der eine Fahne im Wind ist, was ja auch in Ordnung ist. Man muss nicht immer straight sein. Ja, ist, glaube ich, auch relativ eloquent. Und es gibt ein paar Leute, die ihn auch nett finden. Die Meinung tauscht sich. Aber für mich ist das so, früher Kühne-Vertreter, dann gegen Kühne, dann Wüstefeld installiert. Jetzt Stefan Kuntz.
Hat er Wüstefeld installiert?
Installiert. Ja, ich glaube, immer mitgetragen. Jansen mitgetragen. Ja, das war immer so sein, immer von ihm aus. So habe ich das zumindest erfahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt im Aufsichtsrat schon seit langem dieser enge, vernetzte Kontakt zu ehemaligen Experten und Fußballern und auch so das Feeling für die Installation der Leute im Vorstand, so à la Wüstefeld, Jansenlager und jetzt Stefan Kuntz. Also man wusste, was man sich da holt und muss sich jetzt erneut korrigieren. Und das ist so für mich auch ein Papenfuß, nehme ich da voll mit in die Verantwortung. Ja, auch den beiden kann ich nur ganz klar raten, sie können es ja irgendwie gerade stellen, müssen sie nicht, aber so aktuell die These, dass mir da, das ist mir zu schwach für die Ausrichtung der Zukunft, für den HSV in der ersten Liga. Ja, also das.
Ja, ganz kurz muss ich auch mal, meine Meinung ist dazu, dass erstens mit Kunst ist, also vielleicht lief es trotz Kunst gut, aber man hat ja trotzdem jetzt so, ich sag mal, sehr gute Transfers getätigt. Also seine, was sein Team geleistet hat, sagen wir mal so. Er hat ja wenigstens nicht blockiert und nicht irgendwie jetzt irgendwie einen 38-jährigen Raphael van der Vaart geholt für 30 Millionen oder sowas, so, sondern war ja eigentlich alles noch so okay. Also immerhin hat es den HSV nicht geschadet. Das ist das eine. Ich finde generell. Oh, warte, jetzt?
Ich finde generell, hi.
Hi, na, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, frohes Leute. Neues Jahr. Ich finde generell, wenn wir gerade noch von Kunst sprechen, kann man ja nicht sagen, dass er, also als außenstehende Person, die keine Insights hat oder sonst irgendwas, kann man nicht sagen, dass er einen schlechten Job gemacht hat.
Ja, sehe ich genauso. Und das Zweite ist, was ich dazu sagen wollte, ist bei dem Aufsichtsrat, ist, dass sie jetzt diese Kunstentscheidung ja getroffen haben, anscheinend, also ne, vorausgesetzt,
die Kunst hat Kunstkorrektur.
Ja, Korrektur. Trotzdem ist es ja erstens gut, dass nichts was rausgekommen ist. Zweitens, dass sie jetzt passiert und nicht im Sommer oder dass man erstmal verlängert und dann korrigiert. So, also das ist ja auch nochmal zu einem zumindest Zeitpunkt, wo man, der vielleicht 5:12 ist, aber ist jetzt nicht 5:12. Also das ist jetzt nicht so Worst Case, also mein erster Impuls war so, wenn es wirklich stimmt, dass HSV ihn irgendwie auch gegangen hat, so, dann ist es, dachte ich so, ey cool, dass der Aufsichtsrat sowas mal macht und nicht irgendwie wartet bis, keine Ahnung, die Mopo, die Bild-Zeitung und alle Fans das fordern und er dann so getrieben ist. So, keine Ahnung, was jetzt komplett intern vorgefallen ist, aber da fand ich es jetzt nicht so schlecht irgendwie. Und wie die jetzt intern sind, die Besetzung so, kann ich schwer beurteilen, aber das war jetzt nochmal so.
Ja, aber ich habe die Befürchtung, also ich finde, dass der Aufsichtsrat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Jahren mit personellen Besetzungen beim HSV, sondern da immer wieder dann auch so jetzt eine Wüstefeld-Korrektur kam, jetzt eine Kunstkorrektur, dann mit Jansen da super lange, die sich in das Lager Jansen gestellt wurde, um das dann am Ende doch, also da ist das passiert, was du jetzt was wir jetzt bei Kunst verhindert haben, dass man da eine ewig lange Story draus gemacht hat, um sich dann irgendwann zu trennen. Und der Aufsichtsrat nimmt eben super viel Einfluss, bestimmt eben den Vorstand und mischt sich immer wieder in auch Angelegenheiten in Bezug auf die Transfers ein und so weiter. Und dafür ist mir die sportliche Expertise beim HSV so auch, so, ich habe das Gefühl, dass jetzt auch so in der Nachbesetzung nicht so die Jungs da am Suchen sind, die da wirklich Ahnung von haben und denen ich jetzt zutraue, das wirklich mal stark zu besetzen, sondern dass da jetzt wieder gesucht wird nach Leuten, die vielleicht in der zweiten, dritten Liga erfolgreich sind und die dann aber, die ja auch gewissermaßen vielleicht das als Expertise mitbringen, aber in Hamburg ist es halt ein ganz anderes Arbeiten. Die kriegen dann wieder ein Schleudertrauma, wenn sie merken, dass der Job in Hamburg ganz anders funktioniert als bei anderen Vereinen. Und ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen, da brauchst du jemanden, der das von der Pike auf an gelernt hat, mit den Medien umzugehen und so weiter. Und
aber das dachte man ja bei Kunst, dass das der Fall ist. Also,
oder? Ja, aber man wusste bei Kunst auch, dass das hat Kunst auch super gemacht. Diese
Situation, also gerade bei Selke und so, da hat er ja komplett auch das alles im Keim erstickt.
Genau, sozusagen. Da wusste man bei Kunst Bescheid, aber man wusste bei Kunst auch Bescheid, dass es schon immer Probleme auch in der Zusammenarbeit in Köln und Kaiserslautern gab, dass da auch das ein oder andere nicht ganz sauber gelaufen ist und dass es, dass man da jemanden kriegt, der jetzt nicht für die super Stimmung sorgt und der den Verein jetzt nicht vereint, sondern der da eher jetzt nicht den Beliebtheitspunkt bekommt, so, und das hat man dann in Kauf genommen. Und ich glaube, da muss man mal jemanden finden. Da fehlte denen dann vielleicht auch das Hintergrundwissen, um mal mit den Vereinen von Bochum und Kaiserslautern zu sprechen.
Die Vernetzung ist, glaube ich, also total wichtig. Natürlich, es gibt bestimmt einen Aufsichtsrat, der deutlich besser besetzt ist. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt den Verteidigen, kann man sagen, ey, guck mal, sie haben, ich sag jetzt mal, Erik Huber gehalten, als Vorstand gemacht, 5-Jahres-Vertrag. Vielleicht ohne den Aufsichtsrat hätten wir laut Kunst dann irgendwie Bruno Labbadia als Trainer gehabt und vielleicht nicht Merlin Polzin.
Aber stopp, bevor man Erik Huber das Vertrauen geschenkt hat, hat man auch erstmal Wüstefeld das Vertrauen geschenkt. Also Erik Huber musste sich das auch eher erarbeiten, als dass der Aufsichtsrat ihn gepusht hat.
Wahrscheinlich ist unser Aufsichtsrat, wie wir schon jetzt immer, keine 1+. Ist die Frage, ob er eine 6 ist oder halt eher eine 4 oder eine 5, weiß ich nicht. Also ich bin dafür zu wenig drin. Ich wollte nur die Gegenposition sagen. Sie haben jetzt nicht 10 von 10 falsche Sachen gemacht. Ne? Sie haben halt auch, also wir sind jetzt auch da, wo wir sind. Wir haben ja auch einen Costa und einen Huber und einen Merlin Polzin und so die Achse, so hast du der Kern und wahrscheinlich stimmt halt irgendwie ein Stück weit. ist jetzt nicht, dass wir in Zeiten sind, wo, keine Ahnung, ein Bernd Hoffmann jetzt an der Macht ist und dann darunter ist irgendwie einer, der irgendwie Ivica Olic und, keine Ahnung, ein Ex-Spieler zu nennen, der irgendwie nur ein Gesicht ist, aber eigentlich vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat, so. Und da würde ich jetzt auch auf diesen Bildartikel, den ich eigentlich gut fand, der ja gesagt hat, der das Ganze so ein bisschen hinterfragt hat, so, warum ist denn das Bild beim HSV so und warum das Wording so und das ist alles sehr kühl. Das ist doch irgendwie, kommt mir ein bisschen komisch vor. Und das, was der HSV jetzt braucht, ist immer mit einer Außenwirkung, mit einem Gesicht, so mit einer Erfahrung, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Da hast du es auch eben schon gesagt, finde ich ganz gut. Ich glaube, viel wichtiger ist jetzt, dass diese Person ins Team mit Erik Huber passt, mit Klaus Koster passt, mit dem müssen sie zusammenarbeiten. Im Zweifelsfall
mit Polzin passt.
Mit Polzin, genau, wenn du jetzt einen holst, Rangnick habe ich irgendwo gelesen, oder einen, der sehr erfahren, stark und irgendwie bekannt ist, ein Gesicht ist, ne, dann will der ja auch die Sachen machen, so, ey, wenn ihr mich einkauft, dann mache ich das halt so und so. Also ganz krass extremes Beispiel, wahrscheinlich Magath, ne, der rasiert erstmal alles und macht alles neu und hinterlässt verbrannte Erde so. Und eigentlich würde ich mir jemanden wünschen, im besten Falle natürlich, dass er ein starkes Gesicht nach außen ist und viele Sachen abfedern kann, sodass die drumherum in Ruhe arbeiten können. Aber das wäre das i-Tüpfelchen, aber viel, viel wichtiger ist, ich habe lieber einen, der in der Sache sehr gut ist, der sehr gut mit den Leuten zusammenarbeiten kann und der dann nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren bekannt wird. Also keine Ahnung, wie bekannt Markus Krösche, Markus heißt er, wie Krösche, wie bekannt der vorher war. Oder ein, zwei andere Manager, die halt jetzt irgendwie gut sind. Oder der von Leverkusen, der Karriere oder so, weiß ich nicht. Die haben sich halt auch irgendwie hochgearbeitet. Also bevor ich da jetzt irgendwie einen Namen verpflichten würde, der dann das macht, so wie er denkt. Und alle anderen haben im HSV halt schon seit mehreren Jahren jetzt diesen einen Weg, den sie einschlagen. Und der macht eine 180-Grad-Wendung und whatever so. Also natürlich wäre beides gut, ne? Der ist ein Gesicht und der passt sich da gut an und bringt nochmal die eine andere Idee mit rein und macht das öffentliche Bild und fängt alles ab. Ist natürlich super schwer zu finden.
Ja, und, also meinetwegen, genau.
Will ich jetzt einen Horst Held haben zum Beispiel? Weiß ich nicht. Der hat vielleicht ein dickes Telefonbuch, das ist das, was dem HSV fehlt. Wenn der intern dann auch mit allen gut kann, dann ja. Aber wenn er dann so eine One-Man-Show macht, dann habe ich lieber einen sehr kompetenten, schmaleren
Telefonbuch.
Ja. Genau. Aber auch einen, der trotzdem Großstadt, Hamburg, Medienstadt kann und jetzt nicht irgendwie dann merkt, oh, ich kann mich hier gar nicht auf meinen Job konzentrieren, weil ich bin hier mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt. Das war bei meinem vorigen Arbeitgeber nicht so.
Wäre ja das Beispiel und von Elversberg, der Bog oder so, wie heißt der, glaube ich? Neil, Ole, irgendwie bla bla bla, der die von der Kreisliga...
Der sicherlich coole Transfers gemacht hat und gute Arbeit geleistet hat, aber jetzt einen neuen Job hat in Hamburg dann, wenn er das antritt. Also nicht vergleichbar mit seinem Job in Elversberg.
Richtig.
Und da muss ich sagen...
Medientechnisch, ne?
Genau. Und entweder du hast dann aber, und genau das ist der Punkt, ich bin ja bei euch, aber on top muss noch der Aufsichtsrat auch mal so ein bisschen mehr aus sich rausholen und dann entweder diese Position unterstützend begleiten, sodass das dann auch funktioniert, oder von Anfang an den richtigen finden, oder dann einen Konsens mit der Person finden, dass das dann auch wirklich alles zueinander passt. So, und da fehlt mir so ein bisschen in letzter Zeit, also ich glaube, man muss auch mal den Aufsichtsrat optimieren, verbessern. Oder die lernen jetzt von alleine
gerne,
mal draus.
Gerne
und nicht nur den Vorstand.
Vielleicht werden ja jetzt auch die Vorstellungsgespräche ein bisschen optimiert an der einen oder anderen Stelle.
Ich denke, das ist dringend nötig. Also ich finde, dass man das ist absolut angebracht nach den letzten 2-3 Jahren. Nach meiner Beurteilung der Arbeit des Aufsichtsrats.
Wir halten fest, wir sind mit der Version von Kunst nur aus familiären Gründen nicht. Greift zu kurz. Ich glaube, es kommt auch eher ein bisschen vom HSV. Am HSV ist man kommt nicht unglücklich, dass man jetzt getrennte Wege geht. Der Nachfolger ist noch nicht gefunden. Es wird auch so gesagt, die lassen sich natürlich jetzt auch, lassen sich nicht unter Druck setzen. Dementsprechend sagen sie wahrscheinlich, so kurzfristig müssen wir gar nichts. Wahrscheinlich wollen sie doch jemanden gerne kurzfristig haben. Der müsste natürlich zu allen Führungspersönlichkeiten, glaube ich, irgendwie dann gut passen. Und Optimalfall bringt er das mit, was wir vielleicht jetzt nicht haben, vielleicht jetzt nicht ein großes Telefonbuch, weiß ich nicht, eine Bekanntheit nach außen. Aber das wäre nur der Optimalfall. Wichtiger ist für mich, dass er da gut reinpasst und dass er da fachlich sehr, sehr gut unterwegs ist. Und dann sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie es so die nächsten Wochen weitergeht, ob da noch was rauskommt bei Kunz oder nicht. Wenn nicht, ist egal. Also, ne? Ich meine, ab jetzt interessiert uns das nicht mehr. Also ich blicke da jetzt nach vorne.
Ich habe das Gefühl, dass da sogar schon Also ich finde, man muss ja nicht so einen ehemaligen Vorstand verabschieden oder so, ne? Also ich habe das Gefühl, da wurde jetzt schon relativ tief in Anführungszeichen blicken lassen, auch wenn man jetzt nicht so tief blicken kann, weil theoretisch hätte man es ja auch ein bisschen anders, also man hätte es ja gar nicht thematisieren müssen, sage ich mal. Man hätte es ja auch ganz anders bekannt geben können.
Ja, 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 wir haben, hör dir die ersten 17 Minuten nochmal an, da haben wir schon einmal
aber wichtiger als was war, klar, ist, was jetzt kommt. Die Vergangenheit kann man nicht mehr korrigieren, aber man muss halt die richtigen Schlüsse für die Zukunft jetzt ziehen. Und ich glaube, dass das jetzt schon eine super, um den Übergang mal zu machen zum Sportlichen, es ist ja auch gerade eine super sensible, wichtige sportliche Phase. Wir haben 5 Spiele im Januar und es ist passiert gerade einiges. Also ist jetzt nicht so, dass ein sportlicher Vorstand bei uns wenig zu tun hätte oder die Mannschaft von alleine steht. Im Gegenteil, also wir haben...
Der wird wahrscheinlich, also kommen wir gleich mal drauf, aber der Neue, der jetzt kommt, der würde wahrscheinlich eh keinen Anteil mehr an den ganzen Wintertransfers haben. Das ist ja schon jetzt alles beobachtet, ist jetzt auch angefragt, wird jetzt eingetütet, das können die wahrscheinlich dann auch selber, beziehungsweise muss dann Erik Huber mehr reingehen. Und
Costa mehr alleine entscheiden.
Costa mit dem Chefscout da zusammen und sowas. Ich denke mal, dass da werden wir jetzt ein paar Verpflichtungen sehen. Pia hat ja auch schon, Kai, du auch schon richtig gute Vorbereitungen. Nächste Woche werden wir nochmal ein paar mehr Namen diskutieren, wer vielleicht in Frage kommt, wer vielleicht zurückkehrt, wer vielleicht whatever ist. Ich glaube, es wird neuer werden, aber wir schauen mal. Ich muss da los. Aber ihr könnt es jetzt weitermachen. Schon eben eingangs gesagt, meine Frau ist krank, Jonas.
Gute Besserung.
Ja,
wilde Folge heute, wilder Schlagabtausch
Sehr wild, wie beim HSV.
Haben wir schon Muchel gute Besserung gewünscht? Sicher, oder?
Geht gut los.
Aber machen wir jetzt. Haben wir
am Anfang, ne?
Erstmal gute Besserung haben wir. Also
dann auch angefangen. Gute Besserung an Julia, gute Besserung an alle, die jetzt krank sind.
Also, macht's gut, Jonas. Wir hören uns nächste Woche. Ihr hört jetzt hier die neuesten Transfergerichte Downs etc.
Also ich muss ja sagen, ich bin sehr gespannt, was du heute so präpariert hast, Kai, weil du hast ja die Gerüchte, also vorhin die WhatsApp-Gruppe hat geglüht.
Ja, aber was hast, erzähl du doch mal, also es gibt ja nur...
Es gibt ja nur eine fixe Sache eigentlich, ne? Also erstmal danke und goodbye Meffo, müssen wir sagen.
Genau, berührt mich weiter in das Thema, weil das nochmal symbolisiert, es werden immer weniger Spieler aus der Aufstiegsmannschaft sozusagen, also der Umbruch ist wirklich, finde ich, weiterhin faszinierend, wie man...
Aber wie bewertest du das? Weil ich bewerte das durchaus positiv, muss ich sagen. Also es ist sehr wichtig, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, weil wir spielen jetzt ganz anderen Fußball. Wir spielen auf einem anderen Level Fußball und ich finde, bislang hat sich das auch sehr bewährt, sozusagen, die Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und ich finde, es wirkt ja trotzdem so, dass dieser Kern der Mannschaft und dieser Zusammenhalt mit einem Reis, der zurückkommt, mit einem Bascho, der zurückkommt und die irgendwie Trainings besuchen, die sich hier nochmal ordentlich verabschieden und zum Spiel kommen, das wirkt ja nicht so, als wäre das jetzt keine Mannschaft mehr, sondern da ist eine neue gewachsen und es ist ja klar, dass die gehen müssen. Und Meffo, wenn man ehrlich ist, also ich meine, der war eine absolute Bank, glaube ich, fürs Team, aber Leistungsträger ist er jetzt auch nicht mehr unbedingt gewesen zuletzt.
Absolut, also ich habe mir vom Herzen und vom Spirit her sehr schwer getan, so irgendwie ich habe ja gesagt, dass es beim HSV eben ein radikalerer Umbruch war als bei vielen anderen Vereinen, also das jetzt nicht ganz Business as usual war, aber es gehört natürlich oder liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wenn du aus der zweiten Liga aufsteigst und eine Analyse ziehst, dass du dann merkst, dass du mit der Truppe und dem Fußball, den du in der zweiten Liga gespielt hast, eben in der ersten Liga nicht funktionieren kannst. Und ich finde, Merlin Polzin hatte mit seiner Analyse recht behalten und gezeigt, dass eben es nur so geht, wie er es jetzt auch macht. Es war ja jetzt mehr oder weniger auch eine zufriedenstellende Hinrunde. Und dementsprechend tat es mir im Herzen weh. Es ist natürlich immer so, zwei Punkte gibt es dazu zu sagen. Es ist ein Umbruch, den du halb vornimmst, der ist immer gefährlich, weil dann hast du immer noch eine halbe Mannschaft, die sich nicht gewürdigt fühlt. Und du kannst natürlich aber auch nicht komplett gleich von 0 auf 100 die komplette Truppe austauschen. Aber ich glaube schon, dass das der Plan war, eher einen kompletten Umbruch zu machen als einen halben. So. Und wir hatten dann in der Vorbereitung schon, finde ich, zwischendurch das Problem, dass die Jungs, die dann noch übrig waren, so quasi sich ein bisschen wenig gewertschätzt fühlten. Aber dann gesehen, man dann gesehen hat mit den Neuverpflichtungen, dass sozusagen das der richtige Weg ist, den wir da machen. Und da zählt natürlich entscheidende 24 Stunden am Deadline Day dazu, wo man noch entscheidend nachgelegt hat. Und dann gab es mehr Akzeptanz im Verlauf der Saison. Es ist auch meine große Hoffnung, dass die Mannschaft sich jetzt immer mehr einspielt. Wir hatten viele rote Karten, die Vieira sozusagen oft rausgenommen haben. Wir hatten eine Abwehr, die erneut immer wieder zusammengewürfelt war, mit Vuskovic eigentlich als einzige Konstante. Und wir hatten im Sturm auch ein Riesenpech. Also da ist schon durchaus noch Potenzial da, auf dass die Mannschaft Fall, in der Fall. Rückrunde theoretisch eingespielter und harmonischer das System von Polzin umsetzt. Und dann ist es gleichzeitig so, dass die Analyse ja war, und das betrifft, glaube ich, auch in dem Fall, so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Meffo, dass du auch ganz an Fakten trocken analysieren kannst. Du brauchst einen Grundspeed, meinetwegen, ich kenne die Zahlen jetzt nicht ganz genau, von 31 km/h pro Spieler in der zweiten Liga, von 33 km/h in der Bundesliga und von 35 km/h in der CL. Das sind so Sachen, an denen kann man sich das herleiten. Ich glaube, das war auch eine Statistik, die vielleicht dem Trainerstaff nicht ganz unwichtig war. Und wenn du dann solche Spieler eben hast, wo du sagst, ey, in der zweiten Liga ist der Spieler wie Meffo jetzt mega routiniert, aber in der ersten Liga reicht es vielleicht vom Speed nicht mehr ganz, als Beispiel jetzt, ne, der Speed, als Barometer genommen, der Speed, dann macht es ja auch Sinn, die Mannschaft umzustellen. Wir werden übrigens auch weiterhin, also die Mannschaft, die jetzt da ist, die wird ja auch nochmal zwangsläufig durch die ganzen Leihen, die wir getätigt haben, wieder umgebaut werden. Aber da kommen wir wieder zurück, dass wir jetzt als Sportvorstand oder Klaus Koster, der wird ja schon noch viel zu tun haben. So, der hat jetzt keine Truppe, die er die nächsten 5 Jahre an den Stellschrauben korrigieren muss, sondern der hat eine Truppe, wo er immer wieder Umbrüche vornehmen muss, zusammen mit Merlin. Ja. So, und das ist etwas, was ich jetzt akzeptiert habe, was auch der HSV uns die Sicherheit gegeben hat durch die Spiele, die wir gesehen haben. Aber
dass der Grundstock schon mal ganz, ganz solide ist.
Genau, ne? Aber das war am Anfang natürlich mit den ganzen Emotionen und Dank, den man dann auch an die Truppe hatte, die es dann endlich geschafft hat, natürlich schwer. Und ein Davy Selke war vielleicht,
weiß man bis heute nicht, ob es die richtige Entscheidung
war. Ja, weiß man bis heute nicht. Genau, da fühlt es sich nach einer falschen Entscheidung an, aber das wird überdeckt von den 5 richtigen Entscheidungen, die wir dann auf den anderen Positionen getroffen haben. Ja.
Auf jeden Fall.
Das zu Meffo.
Krass, ja. Goodbye Meffo. Dann haben wir wohl einen, der ein bisschen Training auf dem Platz verweigert und in den Reihen. Oder was hast du dazu gelesen?
Ich finde es schade. Also es gibt die Meinung, es zählt nur die Leistung. Ich weiß nicht, ich kann schon den Unmut verstehen, wenn du eine Absprache hast am Anfang vor der Saison und man sagt dir relativ deutlich, ey, du wirst hier wahrscheinlich die Nummer 1 und dann kriegst du nur.
Aber Training verweigern, der Junge hat doch einen Vertrag, oder? Also ich meine, das ist ja so wie Arbeitsverweigerung. Also ich weiß nicht, er hat Krafttraining und so gemacht.
Es ist ja der Frust, weil er nicht spielt.
Aber dann Kommunikation ist key und du weißt ja als Profisportler an der Stelle, dass sich daran jetzt nichts ändert, weil Ferro eben klasse Job macht. Du hast DFB-Pokal gespielt, da ist man jetzt leider nicht mehr drin. So ist alles irgendwie bitter gelaufen, habe ich auch Verständnis für, dass der Frust da groß ist, aber ich finde dann so
bei mir ist
trotz
der Frust
Reaktion einfach nicht mehr performmäßig, das finde ich, ist Vertragsbruch aus meiner Sicht.
Ja, 2 Punkte. Also er ist schon seit langem mit Southampton einig und möchte da jetzt natürlich nochmal den maximalen Druck ausüben und sagen, ey, jetzt lasst mich endlich gehen, so, ich habe hier keinen Bock mehr. Und das Zweite ist, dass ich mich aber ärgere, dass man überhaupt dann im DFB-Pokal auf jemanden, der jetzt so beleidigt reagiert, gesetzt hat. Also who knows, hätte vielleicht im Elfmeterschießen Heuer Fernandes dann besser gehalten oder vorher. Ja. Und das nervt mich immer so ein bisschen.
Ich glaube schon, dass man ihm eine Chance oder eine faire Chance irgendwie gegeben hat, ne? Und das ist ja ja, es ist halt einfach, so läuft das hier sich, also auch bei jedem anderen Verein.
Ist natürlich jetzt ein bisschen, ein zusätzliches Theater, was nicht gut tut, ja.
Ja, total. Naja.
Was haben wir noch?
Ich habe nur noch Damien Downs von Southampton wiederum, ehemaliger Kölner auch, Mittelstürmer gehört, aber eben HSV oder Werder. Also, dass sich die Frage stellt, ist wirklich bodenlos.
Ja, ich glaube leider, dass Werder Bremen da noch so ein bisschen die Nase vorn hat, sagt mir so mein Bauchgefühl. Übrigens genauso wie Augsburg mit Gregoritsch.
Alter Bekannter, aber von beiden Vereinen, muss man ja sagen.
Genau, genau. Ja. Und es ist so, es buhlen im Moment ein paar mehrere Vereine so um den Stürmer, der ihnen fehlt. Und da gibt es ein paar Vereine, die leider noch ein bisschen finanzstärker sind als wir. Und das ist natürlich bei Gregoric jetzt schade, bei Damien bin ich da auch jetzt nicht so ganz guter Dinge. Aber es gibt ein
Hot... Aber wärst du heiß auf den? Also auf Damien?
Irgendwie nicht. Ich habe einen besseren. Ich bin auf einen anderen heiß. Okay. Ich rede von William Osula von Newcastle United, der Hot Take von Muchel hier in unserer WhatsApp-Gruppe. 15 Millionen Marktwert. Will mit Dänemark auch noch zur WM und braucht Spielpraxis. Ich glaube,
Dänen fühlen sich doch bei uns besonders wohl.
Ja, haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Wir sind
gemacht.
Halt nah an der Grenze, ist gut.
Ja, genau. Und auch Polzin hat da einen guten Draht nach Dänemark, haben wir erfahren. Ja, und ich glaube, dass das nochmal ein Stürmer wäre, der uns vielleicht voranbringen würde. Genau, das ist so das. Und ansonsten haben wir ja auch nur noch einen weiteren Spieler abgegeben, ne? Hast du das?
Von der U21, ne?
Genau.
Warte, habe ich hier gerade erst in der Hand gehalten. Und zwar Raif Adam mit 20 Jahren geht nach Elversberg zu unserem anderen Youngster Stange.
Ja, genau. Und da war...
Cool eigentlich.
Ja, genau.
Also der kriegt jetzt Spielpraxis, hoffen wir es. Und zwei Hamburger Jungs, die dann da in Elversberg ein bisschen die zweite Liga aufmischen, ist geil.
Ist geil. Viele Hörer haben sich gewundert, brauchen wir nicht gerade irgendwie Stürmer und so weiter? Ja, aber ich glaube, das ist nicht der Ersatz, auf den wir bauen. So.
Der braucht sicherlich noch ein bisschen Spielpraxis und dann kann der uns gerne ab Sommer oder nächsten Winter irgendwie ordentlich beim Toreschießen vorne helfen. Aber noch, vielleicht ist noch nicht seine Zeit. Das werden die sicherlich gut einordnen können, da bin ich mir schon relativ sicher. Ich habe ansonsten noch, einem werden ja immer so nett Videos eingespielt, wo der HSV hochgelobt wird natürlich und eben auch wieder krasse Deals irgendwie besprochen werden. Ich habe den Namen leider nicht parat, aber irgendwie noch ein ehemaliger Kollege von Lokonga und Vieira von Arsenal London, habe ich auch irgendwie gelesen, dass der im Gespräch mit dem HSV ist. Das wäre ja.
Genau.
Ja.
Aber man liest oft von Laie. Das heißt, also nochmal dazu, deswegen kam ich auch vorhin darauf, also der Kader ist jetzt erstmal, wird jetzt erstmal so zusammengestellt, dass man diese Saison irgendwie in der ersten Bundesliga überlebt und dann.
Viel Laie aus Großbritannien.
Ja, absolut, absolut. Und klar, dann gibt es noch das ein oder andere Gerücht, dass ein türkischer, also Ersatz für Perez gefunden wurde, ein türkischer U-Nationalkeeper namens Irfan Can Ikribayat. Also 27 Jahre alt, war mal türkischer U-Nationalkeeper und kommt von Fenerbahce, hat da allerdings seinen Stammplatz verloren. Und ich glaube, das sind aber so ein bisschen die Nebengeräusche. Wir warten alle auf den Stürmer.
Auf den Stürmer, ja.
Genau.
Ich habe heute auch viel, ich habe noch mal ein bisschen im Discord gelesen, da waren auch einige Meinungen, wir brauchen noch mehr in der Verteidigung, da brauchen wir auch noch Verstärkung. Also mal gucken, was da noch so passiert.
Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich finde, dass jetzt so eine kleine für mich Pre-Crunch-Time kommt. Also wir haben im Januar 5 Spiele mit Freiburg, Leverkusen, Gladbach, Bayern und Pauli. Da ist alles dabei, sowohl Derby, Herz, die Krönung mit die Bayern sind endlich wieder im Volkspark und wir müssen Punkte holen. Und ich glaube, die Truppe hatte heute nochmal frei. Vielleicht haben alle zusammen, inklusive Trainerteam, den Tag genutzt, um irgendwie mit Hochdruck jetzt Nägel mit Köpfen zu machen auf dem Transfermarkt. Aber ich glaube, dass die Mannschaft super, also jetzt gut beraten ist, zu merken, dass der Januar ein ganz entscheidender Monat in der Saison werden kann. Und ich hoffe, dass sie da jetzt so trainieren und sich vorbereiten, als würde es kein Februar mehr geben, sozusagen. Ja. Das wäre so mein Wunsch. Aber wir werden sehen, wie sie auch mit den Witterungen oder wie die anderen Vereine auch mit den Witterungsverhältnissen
zurechtkommen. Viele sind nochmal kurz ins Trainingslager gedüst, oder?
Genau, ein paar auch nicht, weil der Flieger nicht ging und der HSV hat sich aber entschieden, jetzt hier zu bleiben.
Ja. Schön im Schnee ein bisschen zu kicken.
Schön im Schnee zu kicken, ja. Ich würde jetzt auch, Ich glaube, man kann es so oder so interpretieren. Ja. Ne?
Nö, ich finde es gut. Es ist weniger Unruhe. Alle können irgendwie wieder ein bisschen in Anführungszeichen zu Hause ankommen. Mal kurz runterfahren, beziehungsweise runterfahren, um wieder hochzufahren, wie du es gerade schon gesagt hast, Kai. Und deswegen finde ich es eigentlich eine gute Entscheidung. Ich empfinde sowas immer gerade nach der Weihnachtszeit als sehr entspannt an, wenn man dann wieder irgendwie ankommen kann, so ein bisschen, auch neben dem Platz. Und ich glaube, es bringt Ruhe rein, vielleicht auch Fokus und ja, das bleibt zu hoffen, finde ich.
Ja, ich glaube einfach, jeder Spieler muss sich jetzt irgendwie vornehmen, dass er irgendwie im Januar irgendwie das Maximum seiner Leistung abgerufen bekommt und funktioniert und performt am Maximum.
Immer eigentlich, ne? Also
immer,
egal,
aber es immer. Ist vielleicht ja jetzt, weil du gesagt hast, jetzt war ja so ein Break drin, jetzt konnte man mal abschalten, jetzt konnte man mal sich um was anderes außer Fußball kümmern, ja. Außer man spielt in der Premier League, aber dann ist es wichtig, dass man nach diesem auch familiären Background, den man dann hat und so, auch wieder den Kopf so gebogen bekommt, dass man eben gegen Freiburg in der Lage ist, 100% abzurufen und sich nicht erst warm spielen muss. Ja. Wir hatten auswärts, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also auch das kann man warnend vorwegnehmen, gegen Augsburg und Hoffenheim, zwei erste halbe Stunden, die eigentlich das ganze Spiel immer schon kaputt gemacht haben. So, ich glaube, da ist die Mannschaft jetzt auch vorgewarnt, in Freiburg dann nicht nochmal so eine halbe Stunde
das
zu haben.
Das letzte Mal auswärts, wo man dachte, oh, ist okay, ist solide, war bei Union Berlin gefühlt, oder? Das ist ja schon ewig her.
Ja, genau, deswegen hoffe ich, dass die Truppe da...
auswärts ist da noch Luft nach oben auf jeden Fall. Und ich meine, diesmal müssen wir uns ja nicht, no kidding, gegen Leverkusen zu Hause ist noch möglich, ein Unentschieden zu erzielen, aber gegen Bayern zu Hause ist ja, also kannst du ja auch vergessen, dass du da irgendwie Punkte sammelst, ehrlicherweise. Und
Wobei viele Fans ja gesagt haben, dass...
Wobei Mainz hat es auch geschafft.
Ja, und viele Fans haben ja gesagt, auswärts keine Chance, aber zu Hause haben wir selbst gegen Dortmund irgendwie gut mitgehalten.
Aber Dortmund ist auch nochmal Klassen... weniger gut als Bayern auf jeden Fall.
Das also kann
Bayern
sein, aber wo ist das Limit so, ne? Also vielleicht schaffen wir es auch da gegen Bayern mal lange das Spiel offen zu halten. Es wird sicherlich
wir stehen
eher
da
auf,
und schreien nach vorne.
Ja, es wird sicherlich mehr auf die Bayern als auf uns ankommen. Also die Bayern brauchen schon nicht ihre Topform, um uns da eine Chance zu geben. Ja,
ja, so ist es.
Genau.
Ja, aber Freiburg steht an. Nächste Woche Samstag geht's wieder los, endlich wieder Anpfiff. Wir spielen im Europaparkstadion im Breisgau. Herrlich. Aktuell ist Freiburg auf dem 9. Tabellenplatz mit 20 Punkten nach 15 Spielen. Tordifferenz von -1. Wir sind, kleiner Reminder, nach wie vor auf Tabellenplatz 13 mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von -9. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, finde ich, an unserem Torverhältnis. Bei Freiburg ist leider nicht so viel Negatives zu verzeichnen, weil die in die Vorbereitung jetzt für die Rückrunde sozusagen oder für After Winter Break nur auf zwei Spieler verzichten müssen. Einmal auf Daniel Kofi Kere, der ein bisschen in Trainingsrückstand geraten ist nach einer Knie-OP. Und sonst haben wir noch Ire, der 20-Jährige nimmt am Afrika-Cup teil und kam da bislang in allen drei Vorrundenspielen zum Einsatz. Aber ansonsten sind alle vom Kader fit. Es gibt keine Verletzten. Deswegen hat der Trainer Julian Schuster da auch einiges, was er aufstellen kann und was er gegen uns einsetzen kann.
Ja, das ist natürlich so genau das, was wir nicht haben, so eine Truppe, die irgendwie fertig zusammengestellt ist und wo man immer nur an Stellschrauben optimiert. Aber gut, ich glaube, wir müssen einfach auswärts uns ein bisschen neu erfinden, ehrlich gesagt. Ich traue da aber dem Trainerstaff zu, dass sie da die richtigen Konsequenzen und Analysen aus der Hinrunde gezogen haben und jetzt neues Gesicht auswärts zeigen werden. Aber dass es in Freiburg nicht einfach ist, ist bekannt.
Das
stimmt. Ich glaube, wir werden noch konsequenter defensiv den Raum verteidigen, ehrlich gesagt, auswärts.
Ja.
Wir jetzt gar nicht irgendwie versuchen, das mutiger anzugehen als in der Hinrunde. Oft ist es auch so, dass die Teams, also abgesehen davon, dass noch nicht ganz die Hinrunde vorbei ist, ist jetzt eher durch das Jahr getrennt worden, aber oft ist ja auch so, dass die Teams dann in der Rückrunde besser gelesen werden, weil man in der Hinrunde seine Schlüsse daraus gezogen hat.
Vor allem bei neuen Teams in der Liga sozusagen.
Genau,
ne? Dass man erstmal analysiert, wie spielen die denn jetzt eigentlich Fußball?
Absolut, also der HSV aus der zweiten Liga hat sich ja komplett verändert. Ist das ja heißt, du konntest nicht die Daten aus der zweiten Liga gucken. Genau, safe. So und jetzt, aber aufgrund dessen, der Verein dann manchmal auch zur Rückrunde sein System dann verändert, damit die anderen Vereine eben nicht die Chance haben, sich darauf einzustellen. So. Und ich glaube aber, der HSV wird eher bei seinem System bleiben und das weiter optimieren. Hat ja auch nicht nur ein System, aber zumindest.
Du,
ja.
Aber ehrlicherweise, wenn sie beim System so bleiben und das dafür sorgt, dass wir auch am Ende der Saison auf dem 13. Tabellenplatz nicht mit 16 Punkten, sondern bitte mit mehr Punkten, aber auf dem 13. Tabellenplatz stehen, dann ist das, finde ich, immer noch eine gute Leistung und völlig fein. Und dann muss man dann in der nächsten Saison wieder sehen. Aber es wäre natürlich geil, wenn man vielleicht noch 2 Plätze nach oben rückt.
Absolut, absolut. Okay, hast du noch was? Ich habe noch einen kleinen Teaser.
Ja, dann hau mal raus.
Aber der hat nichts mit dem Sportlichen zu tun.
Hat er was mit dem Musikalischen zu
tun? Ja, Muchel, der arme Kerl, ist ja krank, wie ihr wisst, bringt am Freitag seinen neuen Abschlagssong Heimathafen mit Axel von Santiano raus. Ich glaube, für die Hörer hier ein absolutes Highlight. Ich bin auch gespannt. Ich finde ja... Muchel.
Wäre so geil, wenn er uns heute eine Kostprobe hätte geben können.
Ja, aber tut er dann in der nächsten Folge oder ja, wir spielen es irgendwie auf unseren Insta-Account nochmal ganz früh ein.
Ist doch herrlich.
Das noch als kleines Highlight vorab. Nach den ganzen negativen News, die wir hatten in den letzten Tagen.
Aber Kai, wie ist denn dein persönliches Gefühl jetzt für die Rückrunde? Oder beziehungsweise ich weiß, es ist noch nicht ganz Rückrunde, wir haben noch ein paar Spiele auf der Brust, aber vor der Brust, aber trotzdem so für die zweite Saisonhälfte. Frühling, Sommer.
Ja, ich bin unentspannt. Ich bin aufgrund dieser Unruhe, mit der ich nicht gerechnet hatte und aufgrund der Auswärtsschwäche, die wir dann doch gegen Ende oder in den letzten Spielen hatten und vor so einem stabilen Spiel in Freiburg, also Freiburg wirkt sehr stabil, bin ich jetzt erstmal ein bisschen verunsichert, negativ.
Wobei Freiburg, auch wenn man jetzt nur auf die Tabelle guckt, ist ja eine kleinere, in Anführungszeichen, Aufgabe als jetzt Eintracht Frankfurt auf dem Papier, ne? Nur auf dem Papier.
Genau, ich rechne, also wie gesagt, ich habe eher ein mulmiges Bauchgefühl. Hoffe einfach, dass wir da uns nicht verunsichern lassen durch ein, zwei Rückschläge und dann irgendwie so Ruhe reinbekommen und dann irgendwie es schaffen, weil die Mannschaft hat das Potenzial gezeigt schon und hat auch noch Luft nach oben von einige Spieler, also Lokonga jetzt weniger, weil der hat mich einfach, Lokonga, Remberg, geiler es gibt typ, viele Spieler, die haben für mich schon am Limit gespielt und das fand ich auch richtig gut und wenn die so weitermachen, das hat bringt richtig Spaß, aber es gibt eben auch noch ein paar Spieler, die noch Luft nach oben haben, also gerade die
Viera, finde ich, hat noch Luft nach oben, was so, ja, Ruhe, einfach Ruhe ein bisschen.
Genau, angeht, mehr Scorerpunkte, mehr, weniger rote Karten, mehr
weniger drumherum, mehr Leistung irgendwie mit dem Ball und am Ball, als jetzt immer dieses ganze
Umgewedel da. Der Sturm mit der Chancenverwertung ist auf jeden Fall noch was Luft nach oben hat.
Königsdörfer, ich hoffe, er hat also das ist nicht so gemeint, dass ich ihn jetzt irgendwie haten will, aber seine Leistung, wissen wir alle, war jetzt nicht atemberaubend. Da hat er in der zweiten Liga wesentlich besser performt und irgendwie, ich würde ihm das auch persönlich wünschen, dass unter uns allen, dass es da auch wieder ein paar Tore gibt, die es zu zelebrieren gibt.
Absolut. Also im Sturm sind sich, glaube ich, alle in ganz Deutschland einig, dass wir da noch Luft nach oben haben, entweder mit Königsdörfer oder mit einem Neuzugang.
Ja.
Und ich finde
gerne mit einem Neuzugang und Königsdörfer, also dass man ein bisschen.
Genau, ich finde übrigens dann trotzdem noch, Capaldo hat ja auch wunderbar funktioniert, aber insgesamt hat die Abwehr, kann auch noch stabiler werden, wenn sie einfach mal, El Fadli hat mir lange gefehlt, wenn da einfach mal 3, 4, 5 Jungs ein paar Spiele hintereinander zusammen machen.
Immer in der gleichen Ordnung sozusagen, ne?
Genau, das hat für mich noch unglaublich Potenzial. Und dann eine Kombi, die auf die wir uns sehr gefreut haben, die noch nicht ganz so funktioniert hat, Muheim, Dompe. Da hat die erste Liga hingeschaut, die haben sie gut zugemacht in den ersten Spielen. Ich hoffe, dass die Jungs sich noch ein bisschen weiter freier entfalten können, sicherlich, weil das wäre eine gute Waffe, wenn die mal wieder zur Topform auflaufen. Also geil. Das macht mir dann mittelfristig Hoffnung, kurzfristig bin ich jetzt erstmal, war das nicht optimal.
Ja.
So wie die Trainingsbedingungen am Volkspark im Moment.
Ja, gut. Der Schnee.
Aber das ist die Bundesliga. Also, dass alles optimal läuft, das kann sich auch keiner wünschen. Und dann wäre es auch zu leicht. gegen Widerstände ankämpfen.
Aber es ist krass, oder? Ich finde jetzt so mit dem Jahreswechsel, ich habe schon an Silvester oft nochmal zurückgedacht, nach dass es war jetzt für mich persönlich, fußballerisch, glaube ich, das niceste Jahr, was ich in meinem Leben bislang erlebt habe.
Ja.
Und jetzt startet man ein neues Jahr und gefühlt ist es wieder so eine krasse Wundertüte. Man weiß gar nicht, wo man am Ende der Saison steht. Und,
ja.
Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Also mein Gefühl ist da sehr viel positiver als deins, würde ich behaupten. Weil mich jetzt die Hinrunde generell in vielen Dingen schon sehr viel mehr positiver überrascht hat, als ich jetzt gedacht hätte. Und ich habe da großes, großes Vertrauen, besonders in unser Trainerteam, dass die einfach gute, richtige Entscheidungen treffen. Und dann haben wir noch ein bisschen Glück und die Jungs verletzen sich nicht und dann wird das.
Das glaube ich auch. Also Trainerteam, da sind wir uns einig. Ganz kurzfristig bin ich jetzt gerade nicht so optimistisch, aber mittelfristig und langfristig, glaube ich, sind 32 bis 35 Punkte drin und das sollte locker reichen.
Das wird wieder sowas. Am Deadline Day wird so last minute nochmal so eine richtige Granate für den Sturm abgefeuert.
Ja, ja. Doch, doch, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber im Moment buhlen noch zu viele Vereine um Stürmer.
Ja, aber gut. Die haben vielleicht irgendwas nicht auf dem Schirm, was Klaus Costa hat seine Fühler ausgestreckt.
Ja, das hoffe ich auch. Ja. Zumindest, das kann ja auch ein Vorteil sein, kann jetzt Stefan Kunz vielleicht einen Wunsch, den die anderen vielleicht nicht gehabt hätten, nicht mehr durchsetzen. Und jetzt sprechen sie noch mehr mit einer Stimme und verpflichten wirklich den, wo sie alle von überzeugt sind.
Safe. Ich glaube daran.
Okay.
In diesem Sinne, nur der HSV.